Gott ist barmherzig und deswegen dürfen wir ihn loben. Und Gunnar hat schon den 103. Psalm als Text angekündigt und es geht ja um die Barmherzigkeit Gottes. Die Psalmen sind zusammengesetzt eigentlich aus Liedern und Gebeten, wo Menschen Gott erfahren haben, wo sie seine Barmherzigkeit und Liebe beschreiben, aber wo sie auch einen Platz gefunden haben, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Ängste Gott darzubringen. Bis hin zur Klage, Gott anzuklagen. Und Gott lässt es zu. Er ist ein Gott der Barmherzigkeit und ein Gott der Liebe. David hat diesen Psalm 103 geschrieben. Und er hat auch sehr viel mit Gott erlebt. Höhen und Tiefen in seinem Leben erfahren. Er wurde von Samuel als König auserwählt, vor all seinen Brüdern. Er wurde von dem damaligen König Saul verfolgt, als Konkurrent gesehen. Siege und Niederlagen im Krieg, in vielen Kriegen erlebt. Mit einem Ehebruch und Mord lädt er sich schwere Schuld auf. Sein eigener Sohn wendet sich gegen ihn. Heimlich trifft er sich mit den Oberen des Volkes Israel und schmiedet einen Komplott gegen seinen eigenen Vater. Der Sohn kommt in diesen Auseinandersetzungen um. All das muss man ja erstmal unter die Füße bekommen. Auch unser Leben ist bunt und von Höhen und Tiefen begleitet. Aber hören wir erst einmal in diesen Psalm hinein. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist von dem Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Der Psalm endet, so wie er angefangen hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Der Psalm 103 wird eigentlich als Loblied geführt und so empfunden. Und wir lesen ihn gerne bei gewissen Anlässen, bei Geburtstagen, bei Jubiläen und so weiter. Aber im Grunde ist er eigentlich gar nicht ein Loblied, obwohl es natürlich auch drin vorkommt, sondern er spiegelt die Auseinandersetzung Davids mit seiner eigenen schwierigen Situation wider. Und ich möchte das mit vier Aspekten ein wenig beleuchten. Einmal die Selbstaufforderung, dann was steht auf der Plusseite eigentlich des Lebens von David und was steht auf unserer Seite, Plusseite unseres Lebens. Dann auf die Besinnung, auf die Quelle des Guten und dann unsere eigene Barmherzigkeit. Der Psalm beginnt und endet mit einer Selbstaufforderung. Lobe den Herrn, meine Seele. Hier spricht David zu sich selbst. Es ist keine Aufforderung an sein Volk, an andere Menschen, die Gott nachfolgen, sondern er sagt das zu sich. Lobe den Herrn, meine Seele. Vielleicht ist er in sich gespalten und er muss sich selbst erstmal gut zureden. Auch wir fühlen uns manchmal gespalten. Zum Beispiel, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen und nicht genau wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Und in einer solchen Situation ist es manchmal hilfreich, eben sich eine Liste anzufertigen mit einer Plus- und Minusseite. Was ist eigentlich positiv dabei, was ist negativ? In die Plusspalte schreiben wir, was für bestimmte Entscheidungen eben spricht, was positiv ist, welche Vorteile wir davon haben und was sie uns an Gutem bringen. Auf der Minusseite kommt das Nachteilige, das Negative, das die anstehende Entscheidung bringen könnte. Und das Verfahren kann man auch auf andere Situationen und Fragestellungen eben dann anwenden. Und so hat das David auch getan. Er hat nicht nur von der Barmherzigkeit Gottes und seiner Freundlichkeit und Liebe gesprochen, sondern er hat auch das beschrieben, was ihn eigentlich bedrückt, was negativ in seinem Leben ist. Unter dem Eindruck von Schuld, Krankheit und Todesnähe. Er scheint auch Unrecht zu leiden. Er erfährt gerade Gottes Zorn in seinem Leben. Vielleicht lebt er unter dem Druck einer Schuld, die er auf sich geladen hat. Und oft drängen sich halt eben solche negativen Erfahrungen in den Vordergrund. Und dass wir das all das Gute, was wir mit Gott erleben und erlebt haben, vergessen. Es kommt immer ein Stück auf die Perspektive an. Der positiv denkende Mensch sagt, das Glas ist halb voll, und der negativ denkende Mensch sagt, es ist halb leer. Und beide haben recht. Aber die Einstellung, die ist einfach wichtig. Dann besteht die Gefahr, dass wir undankbar und unglücklich werden, dass unser Denken eng wird und wir im Selbstmitleid ersticken. Und deswegen hat David sich eigentlich selbst Mut zugesprochen. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich möchte das tun. Ich möchte positiv daran angehen. Und was steht denn auf unserer Plusseite unseres Lebens? Wir haben die Negativseite manchmal schneller gefüllt. Jammern scheint sogar bei den Deutschen hoch im Kurs zu stehen. Hirschhausen hat ja mehrere Sendungen im Fernsehen gemacht und Bücher geschrieben. Und er hat mal erwähnt, als er das Gehirn ein bisschen beschrieben hat, so für uns Laien verständlich gemacht hat, sagt, wir haben zwei große Gehirnlappen. Der Deutsche hat einen dritten, den Jammerlappen. Und er scheint ein bisschen recht zu haben dann dabei. Wir jammern über das Wetter. Nie kann es passend sein. Ja? Also mal zu warm, mal zu heiß, mal zu nass, mal zu trocken. Über das Finanzamt sowieso, über die Politik wollen wir jetzt gar nicht anfangen. Manchmal auch über den Ehepartner, über die Kinder, die Verwandtschaft, das Essen, die Ferienwohnung. Unser Nachbar ist jetzt nach Holland gefahren zu einer Ferienwohnung. Schön, war auch nicht billig und er hat sich viel versprochen davon. 3 Kinder sind dabei und seine Frau. Und sie kommen an. Und der Balkon hat eine schöne Seite zum Marktplatz. Man hat so richtig, steht mitten im Leben. Kann rausgucken und so und die Menschen sehen. Was sie nicht wussten, dass in dieser Woche die Kirmes stattfindet. Und noch eine Runde geht weiter, bitte einsteigen und so weiter. Ging das die ganze Tage durch. Und nach einer Woche waren sie dann ziemlich erlöst. Ja. Jetzt ist ein Rockkonzert angesagt auf dem Marktplatz. Wir jammern. Man kann es nicht immer so haben, wie man es sich das wünscht. Aber nehmen wir uns doch einfach mal Zeit und machen uns Gedanken darüber, worüber können wir Gott eigentlich wirklich auch danken, ihn loben und ihn ehren, dass wir sein Geschöpf sind, dass er uns geplant hat, dass er mich auch ganz persönlich als Individuum kennt, dass wir keine Nummer sind oder eine riesengroße Masse, sondern er uns bei unserem Namen gerufen hat. Wie viel Gutes haben wir von Gott erhalten? Denke ich sofort wieder, ja Herbert, das fehlt und da möchte ich auch noch was haben und hier sehe ich auch keine Lösung. Aber schieben wir mal zur Seite und denken wir darüber nach, worüber kann ich Gott eigentlich danken, was er mir Gutes getan hat, wo er mir in schweren Zeiten geholfen hat. Für meine Freunde kann ich danken, für meine Familie, für die Gemeinde, für den Hauskreis, für die Vergebung der Schuld. Das spricht David hier auch ganz bewusst an, dass ihm die Schuld vergeben ist. Und das beruhigt seine zerrissene Seele. Das nimmt auch dem negativen Teil seine Macht. Wenn wir Gott loben und ihm die Ehre geben, nehmen wir der negativen Denkart und letztlich auch der gedanklichen Versuchung des Teufels in unserem Leben die Macht weg, indem wir Gott Ja sagen und ihn loben für das, was er für uns getan hat. In Vers 8 steht: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll Güte. Alles das, was man sich eigentlich wünscht. Ist Gott barmherzig? Hat Gott ein Herz für uns Menschen? Sind wir ihm wichtig? Interessiert es ihn, was aus uns geworden ist und aus uns wird und noch weiter aus uns wird? Unser Wort Barmherzigkeit ist eine Übersetzung zum Beispiel des lateinischen Wortes Miserie Cordias. Cordia, das Herz, und Miserie, Misere, Elend. Und gemeint ist jemand, der oder die ein Herz für die Elenden und Unglücklichen hat. Gott hat ein Herz für die Elenden und Unglücklichen. Er hat ein Herz für uns, für Menschen, die in eine missliche Lage gekommen sind, ob von außen oder von selbst verschuldet. Das Neue Testament spricht von einer Gemütsbewegung angesichts eines Leidens eines anderen und die Hilfe, die man diesem und dieser emotionalen Gemütsbewegung dann gewährt. Im Duden heißt es dann im Band 7, wenn jemand barmherzig ist, dann hat er oder sie ein Herz für den Unglücklichen. Gott ist barmherzig. So heißt es in unserem Psalm: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat, was wir verdient hätten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist von dem Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Die können uns nicht begegnen. Morgen und Abend können nicht zur selben Zeit da sein. Das ist Barmherzigkeit Gottes, dass er unsere eigenen Übertretungen dann auch von uns nimmt. Jesus ist den Menschen gegenüber barmherzig. Und das gehört auf die Plusseite meines Lebens. Jesus begegnete dem Menschen mit der Barmherzigkeit. Ein Mensch, der aufgrund eines körperlichen Gebrechens aus der Gesellschaft, wenn nicht ausgestoßen, dann doch übersehen wird, begegnet Jesus. Der Blinde von Jericho. Und der Blinde gebraucht in der Anrede zu Jesus das Wort Erbarmen. Wie ein Gebet. Wie ein Teil einer Gebetsanrufung. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Das war sein Ausruf. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Er sagte nicht, was er genau wollte, was er genau will. Er sagt nicht, komm zu mir und hilf mir. Er sagte nur dies eine: Erbarme dich meiner. Und er schreit es hinaus. Die Jünger blocken ihn ab, die anderen Leute fahren ihn an. Sei still! Doch der Blinde erreicht es. Jesus wird innerlich angerührt. Das Elend, die Einsamkeit, der Kummer dieses Mannes greifen an sein Herz. Und wenn Jesus sich erbarmt, passiert Folgendes. Er bleibt stehen. Er ruft dich. Er tröstet. Er fragt nach deinem Wunsch. Und er hilft. Der Blinde wird wieder eingegliedert in die Gesellschaft und er folgt Jesus nach. Auch wir dürfen rufen: Herr, erbarme dich. Erbarme dich meiner. Erbarmen meint also klar das tiefe Mitleid und Mitleid mit einem Betroffenen und das Stehenbleiben, Hören, Trösten und konkret helfen. Menschen, die Jesus nachfolgen, werden von dieser Barmherzigkeit Gottes auch geprägt. In Matthäus 9, Vers 13 zitiert Jesus den Propheten Hosea in Kapitel 6, Vers 6: Ich habe Wohlgefallen, spricht Gott, an Barmherzigkeit und nicht an Opfern. Nicht daran, was wir Menschen leisten können. Schaut mal, wie tolle Gaben ich habe, was ich Gutes tue, was alles mit mir gelingt, wie ich das einfach fertig bringe. Nein, Wohlgefälligkeit, was Gott wirklich gefällt, ist, wenn wir barmherzig sind. Und hier wird deutlich, dass die Barmherzigkeit von Gott auch von Menschen untereinander erwartet wird. Der Mensch soll barmherzig sein mit seinen Mitmenschen. Und ein klassisches Beispiel dafür ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Oder wie wir auch eingangs schon gehört haben von der Frau am Jakobsbrunnen. Das war diese Barmherzigkeit Gottes. Gott sieht uns mit den Augen der Barmherzigkeit an. Und auch der Samariter. Jesus erzählt von einem Menschen, der auf dem Weg von Jerusalem hinab nach Jericho halb totgeschlagen wird, ausgeraubt und blutend liegen gelassen wurde. Und das passierte damals öfters. Eine Gegend mit einem Höhenunterschied von 800 Metern über dem Meeresspiegel in Jerusalem bis 300 Meter unter dem Meeresspiegel im Toten Meer. Es war ein schroffes und ist ein schroffes Gebirge. Und in der damaligen Zeit war es nicht ungefährlich, da durchzugehen. Und man hat sich bewusst auch zu größeren Gruppen zusammengetan, um einfach nicht überfallen zu werden. Das war aber der Anlass. Eine Person in Not. Weiter erzählt Jesus von drei Männern, die diesen Menschen sehen und nun die Möglichkeit haben, Barmherzigkeit zu üben. Der Priester sah ihn und geht vorüber. Ein Levit sah ihn und geht vorüber. Also beides Männer, die Gott kennen und von seiner Barmherzigkeit eigentlich wissen. Es ist etwas eigentümlich, dass diejenigen, die Gott kennen, seine Barmherzigkeit erfahren haben, nicht bereit sind, wiederum diese Barmherzigkeit weiterzugeben. Und nun folgt ein Samariter. Jemand, der die Juden verachtet und die Juden verachten ihn. Und dieses Beispiel erzählt Jesus, um deutlich zu machen, dass Barmherzigkeit eine ganz wichtige Funktion hat und über die Grenzen unserer Kultur und unseres Denkens hinausgehen muss. Zur Barmherzigkeit gehört ein Mensch, für den ein Bedürftiger zum Nächsten wird und der die Mittel hat, ihm dann auch zu helfen. Und wir sehen hier ganz deutlich, was Barmherzigkeit bedeutet. Als er ihn sah, jammerte ihn. Er geht zu ihm hin, er hält inne. Er gießt lindendes Öl auf seine Wunden, er verbindet ihn und hebt ihn auf sein Tier, bringt ihn zur Herberge und lässt ihn dort von dem Leiter der Herberge dann auch helfen, eine umfassende Hilfe. Er gibt dem Wirt Geld für die weitere Pflege, also auch eine nachhaltige Hilfe. Und er bleibt nicht bei dem ersten Hilfe, ich komme wieder und werde dann weiterhelfen. Und wenn etwas ansteht, was bezahlt werden muss, werde ich das tun. Barmherzigkeit hat etwas mit Gefühlen zu tun und mit einer umfassenden Hilfe gemäß des Herzens. aus der Endzeitrede des Matthäus. Im Matthäusevangelium von Jesus werden uns 6 Werke der Barmherzigkeit wiedergegeben. Durstige tränken, Fremde beherbergen, Hungrige speisen, Nackte kleiden, Kranke pflegen und Gefangene besuchen. Eine große Möglichkeit, Barmherzigkeit zu zeigen. Und unsere Motivation ist eigentlich die, dass uns Barmherzigkeit widerfahren ist. Dass wir Barmherzigkeit erlebt haben durch Gott, weil wir, als wir zu ihm kamen und sagen, erbarm dich meiner, hat er sich unser erbarmt. Denken wir nochmal an die positive Seite, wofür wir Gott alles danken können. Und das motiviert mich und muss mich motivieren, diese Barmherzigkeit auch weiterzugeben. Es waren Menschen gewesen, die eine Beziehung zu Gott haben, die bestimmte Dinge getan haben. Der Gründer des Roten Kreuzes sah die sterbenden Menschen auf den Schlachtfeldern und hat geholfen. Raiffeisen sah die Not der Bauern, die sich verschuldet haben durch Misswirtschaft und durch diese Kreditvergabe mit hohen Zinsen, und er hat ihnen geholfen. Die ersten Gewerkschaften wurden durch Christen gegründet in England, weil sie die Not der Arbeiter sahen. Als es so viele Waisenkinder gab in Europa, waren es Georg Müller und Johann Wichern, die Waisenhäuser für Kinder aufgebaut haben. Wer Barmherzigkeit erfahren hat, der kann nicht anders, als Barmherzigkeit auch weitergeben. Und neben unserer Liste, was ist positiv und was ist negativ in meinem Leben, sollte einfach drunter stehen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und aus diesem Nicht-Vergessen, aus dieser positiven Einstellung, bekommen wir die Kraft für unseren eigenen Alltag, für die Begegnung mit den Menschen, die Gott uns in den Weg legt und die einfach rufen, erbarm dich meiner. Möge unser Herr uns Gelegenheiten und Möglichkeiten schenken, dass wir diesem Vorbild, das er uns gegeben hat, diesen Auftrag, den vor Gott kommt, barmherzig zu sein, auch nachkommen können. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du barmherzig bist. Voll Gnade und voll großer Güte. Und danke, dass wir das in unserem Leben erfahren haben und erfahren können. Und gib uns die Kraft, Herr, auch diese Barmherzigkeit anderen Menschen zukommen zu lassen und ihnen eine Hilfe zu sein. Lass unser Herz einfach innerlich bewegt sein. Lass uns stehen bleiben und trösten und helfen. Und zeig du uns die Möglichkeiten, die du uns vor Augen stellst, wo wir dies tun können. Und darin möchtest du uns segnen und einander auch zum Segen setzen. Amen.